Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
Und es sind auch so zwei Sachen. Einmal ist die Forschung, etwas überhaupt herauszufinden. Und das zweite ist mehr so eine Ingenieurssache, gewisse Dinge günstiger zu machen, im großen Umfang herstellen zu können. Und das ist auch gerade, wo sich die jetzige Forschung befindet. Es ist schon einiges bekannt und jetzt geht es wirklich ganz stark darum, das günstiger zu machen, dass es zu einem erschwinglichen Preis am Ende im Supermarkt landen kann.
Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist Hendrik Hassel. Mit 23 gründete er gemeinsam mit Freunden die Tierschutzorganisation Animal Equality Germany. Heute ist er 31, lebt in Berlin und schreibt als Journalist regelmäßig über Tiere als Lebensmittel. In seinem Buch Neues Fleisch, das in 2 Wochen im Gütersloher Verlagshaus erscheint, nimmt er uns mit auf eine spannende Reise in Labore und Produktionsräume in Israel, USA und den Niederlanden, in denen heute am neuen Fleisch gearbeitet wird. Er sagt, Fleisch ohne Schreie und das Leid der Tiere kann möglich werden. Doch nur, und da ist die derzeitige Logik unserer Welt eisern, wenn der Preis stimmt. Herzlich willkommen, Hendrik Hassel. Schön, dass du bei mir bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Winston Churchill hat bereits 1931 gesagt, es sei absurd, ein ganzes Huhn aufzuziehen, nur um seine Brust und seine Flügel zu essen. Lasst uns diese Teile einzeln züchten in einem geeigneten Medium, hat er damals schon gesagt. Wie nahe sind wir dieser Vision heute, 90 Jahre später?
Wesentlich näher. Es gibt verschiedenste Startups, die einzelne Prototypen hergestellt haben. Zum Beispiel ein israelisches Startup, was einen Mini-Steak hergestellt hat, was auch vor ein paar Jahren noch eine große Herausforderung war. Die große Premiere des neuen Fleisches war 2013, hat Mark Post in London einen Burger hergestellt, der damals noch mit wesentlich einfacheren Strukturen das Fleisch hergestellt hat. Da waren keine Fettzellen, keine Blutzellen mit dabei. Und jetzt mit dem Steak ist man da bei einer 3D-Struktur, wo wirklich komplexe Fleischstrukturen gewachsen sind.
Was heißt wesentlich einfacher? Was waren das dann für Zellen, die in dem Burger in London, den Mark Post da vorgestellt hat, drin waren?
Nur Muskeln. Und deswegen war der Geschmack auch noch nicht ganz so toll, weil eben ganz wichtig bei sämtlichen Lebensmitteln immer das Fett als Geschmacksträger ist. Und deswegen jetzt auch immer mehr in die Richtung Fett geforscht wird. Und damals war es wirklich nur Muskelfleisch, dann die ersten Gehversuche, sehr, sehr aufwendig. Und war ja Unterstützung damals Sergey Brin von Google hatte die Gelder gegeben, weil Mark Post relativ verzweifelt bei den Universitäten keine Gelder bekommen hatte.
Jetzt muss ich erst fragen, weil du gerade ein Wort verwendet hast, 3D-Struktur. Was muss man sich denn da drunter vorstellen?
Genau, das ist eben nicht nur eine Muskelart, die dort wächst, sondern dass es tatsächlich Fleischstücke sind, die eben aus Blutzellen, aus Muskelzellen, aus Fettzellen wachsen und dann wächst wirklich das Fleischstück an sich. Der Burger Patty von Mark Post war wirklich einfach einzelne Muskeln, die zusammengelegt wurden und so dann der Burger Patty entstanden ist. Also einfache Fleischstrukturen. Damals 2013 und heute sind wir, wo wirklich komplexere Fleischstrukturen, wo wirklich Fleischstücke wachsen können.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie wachsen die oder an was wachsen die, in was wachsen die?
Spannende Frage. Gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Bei diesem Steak, da brauchst du tatsächlich ein sogenanntes Gerüst, woran das wachsen kann. Dann wird dann immer verschiedenste Ideen, woran man das nehmen kann. Ich weiß gar nicht genau, was die damals verwendet haben. Das haben die, glaube ich, mir nicht verraten. Also es gab Versuche mit irgendwelcher Apfelstärke, dass da quasi wie ein kleines Gerüst, woran dann die Zellen sich anhaften können und wachsen können. Man muss sich die Zellen so vorstellen, dass man den erstmal auch imitieren muss. Dass das hier ein lebender Organismus ist, weil es ja nicht im Tier wächst, sondern außerhalb des Tieres. Und dementsprechend muss man den Zellen eben dieses Gerüst geben, woran die dann wachsen können.
Dieses künstliche Fleisch oder dieses neue Fleisch, wie du es auch in deinem Buch durchgehend eigentlich nennst, das wird ja sehr verbunden mit dem Mark Post, von dem wir gesprochen haben. Und den hast du auch für das Buch getroffen. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch?
Ein sehr entspannter Niederländer. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad, aber ich glaube, so viel Freizeit hat er mittlerweile gar nicht. An vielen Wochen ist er irgendwie überall auf der Welt unterwegs, hält Vorträge. Er kommt aus der Wissenschaft. Ich habe immer ganz grob, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, versucht, die so grob einzuordnen. Okay, sind es ja eher so Wissenschaftler? Sind es so Business-Leute, Entrepreneurs oder irgendwie Aktivisten, die von der Sache überzeugt sind? Und Mark Post ist ganz klassisch ein Wissenschaftler, der an verschiedensten Forschungsprojekten gearbeitet hat und dann mehr durch Zufall zu diesem Projekt gekommen ist. Es gab dieses Forschungsprojekt, wo an dem Kulturfleisch gearbeitet wurde und die verantwortliche Wissenschaftlerin musste da leider raus und dann wurde er gefragt, gefragt und dann hat er das übernommen, das Projekt. Das bestand davor schon und dann ist er quasi da so reingewachsen in das Thema und wurde dann eben auch prominentes Aushängeschild. Ein Kollege meinte mal, er hat dann die Pressearbeit übernommen und hat dann mal in der britischen Times gesagt, wir brauchen nur das Geld und dann wird das Fleisch Realität. Irgendwann hat Google bei ihm angeklopft, beziehungsweise die Stiftung von Sergey Brin und seiner damaligen Frau und hat ihm das Geld zur Verfügung gestellt. Und bis heute ist mein Gefühl, dass Mark Post einer derjenigen ist, die am offensten über das Thema sprechen. Man trifft bei dem Thema schon, weil es Startups sind, die Gelder von externen Investoren bekommen, trifft schon immer wieder, dass es gewisse Dinge gibt, worüber nicht gesprochen werden soll. Also jetzt, wo steht die Wissenschaft? Das ist einfach eine ganz schwierige Frage, die ich bei der Recherche schwer beantworten konnte, weil einfach die Forschung in privater Hand liegt. Und Mark Post stört das absolut. Er findet, es ist eine öffentliche Forschung, die daran sollte. Und deswegen macht er immer noch auch wissenschaftliche Kongresse und erzählt relativ offen das, was er weiß. Ich habe ihn damals besucht, noch als letztes, und das war, glaube ich, 2018. Damals durfte ich noch in sein Labor, er hat mich rumgeführt. Dann habe ich ihn mal 2019 getroffen, war in Berlin und da hat er gemeint, das dürfte er heute nicht mehr, hat Investoren, die zwar keine Ahnung davon haben, aber die sagen, da darf jetzt niemand mehr rein. Für Mark Post ist das Blödsinn, weil nur wenn man sieht, was für Equipment im Labor steht, kann man das dann noch lange nicht nachmachen, meinte er.
Und warum gibt es da so wenig öffentliche Forschung? Warum ist das alles in Startup-Hand?
Das ist eine gute Frage. Also Mark Post ist wirklich extrem frustriert gewesen, ist er immer heute noch und er versucht weiterhin öffentliche Gelder dafür zu bekommen.
Weil es ja extrem teuer ist, diese
Forschung. Die Forschung ist teuer, aber er meint, er hat für verrücktere Ideen Gelder bekommen. Man kann sich das so vorstellen, es ist ja medizinisches Wissen, was da angewendet wird. Aber es ist ein Bereich der Lebensmitteltechnologie und da gibt es erstmal keine Lehrstühle, gibt es keine Institute. Diejenigen, die an dem Wissen arbeiten, die arbeiten an der Humanmedizin, die arbeiten nicht daran, Fleisch herzustellen. Und das ist, glaube ich, auch was, was in nächster Zeit passieren muss. Die Startups haben jetzt bewiesen, es ist möglich, das herzustellen. Und jetzt müssen andere Akteure auch mit ins Spiel kommen. Und da meine ich gerade eben öffentliche Institutionen, die daran arbeiten, also wissenschaftliche Institutionen, die das Wissen haben und sich dem öffnen müssen und ihr Wissen, was jetzt schon da ist, quasi nur in dem Feld anwenden müssen. Und das andere sind quasi die privaten Firmen, die auch schon sehr viel Wissen haben, Pharmakonzerne, die genau die ganzen Details, die in dem Bereich sehr aktiv sind und jetzt sich auch dem Thema öffnen müssen. Und es passiert auch langsam.
Du gehst in deinem Buch noch einen Schritt weiter und hast auch die Tochter von Willem van Eelen besucht. Und zwar ist das der eigentliche Ideengeber, also der jetzt dieses neueste Projekt, wie gesagt, Idee Churchill gab es schon sehr früh, aber der jetzt diesen neuen Trend angestoßen hat. Wie kam der dazu?
Willem van Eelen hatte die Idee auch schon sehr, sehr früh, wobei sie das bei ihm tatsächlich eher entwickelt hat und das ging über verschiedene Phasen. Er war im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangener der Japaner und war dort in einem Gefangenenlager gefangen, hat dort sehr starken Hunger gelitten und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, was ihn zumindest über Lebensmittel ganz neu nachdenken lassen hat. In der Nacht hatte sich ein Hund in dem Stacheldraht des Lagers verfangen und hat unglaublich geheult dort und dann haben die japanischen Soldaten Schießübungen an dem Abendtier gemacht. Und erst in der Zwischengang hat das Tier noch lebend da rausgeholt und das Tier wurde ihm dann entrissen von den Mitgefangenen und wurde aufgegessen. Lebensmittel waren dann absolut knapp und so hat Willem van Eelen eine ganz neue Sicht. Also er hat dieses Tier gerettet und hat selber Hunger gelitten und er hat, glaube ich, eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensmittel bekommen. Und später dann hat er während des Studiums gesehen, wie Hautzellen waren es, glaube ich, am Leben gelassen wurden. Das war ein mehr oder weniger Reagenzglas. Und er hat sich damals die Frage gestellt, noch sehr geprägt von seinen Erfahrungen, Hunger gelitten zu haben, ob wir nicht Fleisch auch wachsen lassen können. Also nicht nur am Leben lassen können, wie diese Gewebestruktur, sondern tatsächlich wachsen lassen können. Und dann später, als seine Frau verstorben ist und er so in einer Sinnkrise gelandet ist, hat er sich dieser Frage mehr und mehr angenommen und ist dann wirklich auf eigene Faust losgegangen und hat gemerkt, er braucht da Unterstützung und hat verschiedenste Leute angesprochen und dann immer mehr das Team dann zusammengestellt. Leider hat Willem van Eelen, das war sein großer Traum, das Fleisch nie probieren können. Er hat noch mitbekommen, wie es 2013 verköstigt wurde in London, aber damals irgendwie verstritten war mit Mark Post.
Das heißt, er war da nicht dabei. Gell?
Er war nicht dabei. Es gibt sogar so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, ob er überhaupt eingeladen wurde. Er war schon sehr alt zu dem Zeitpunkt, aber es soll wohl auch sein, dass auch Leute, die ihn sehr schätzen, sagen, er war eine schwierige Person mit nicht wissenschaftlichem Hintergrund, dass er da rangegangen ist und er, so verstehe ich es, hat wirklich den Stein ins Rollen gebracht und dann war es so ein bisschen die Aufgabe von Wissenschaftlern zu sagen, okay, was ist jetzt hier möglich? Und da war natürlich die Kompetenz von Van Eelen so vermutlich etwas überfordert, dass er da nicht die wissenschaftlichen Antworten geben kann.
Ein großes Größtes Problem dieses neuen Fleisches ist bislang der Preis. Und der erste, also gerade dieser Fleischpatty, von dem wir gesprochen haben, der in London da 2013 präsentiert wurde, der soll, glaube ich, 300.000 oder Euro gekostet haben.
So eine Viertelmillion, ja.
Ja. Warum ist dieses künstliche Fleisch so teuer? Was macht das so teuer?
Ich würde erstmal andersrum anfangen. Warum ist das herkömmliche Fleisch so extrem günstig? Also ich glaube, das ist so die Erfolgsgeschichte von Fleisch allgemein und dass heute so extrem viel Fleisch gegessen wird. Und das ist auch ein großes Problem, glaube ich, der extrem günstige Preis, weil das macht es extrem schwierig, ein konkurrenzfähiges Produkt von Kulturfleisch auf den Markt zu bringen, weil der Preis einfach so extrem gering ist.
Gut, ich meine 300.000
genau, und
2 Euro für ein Steak aus dem Supermarkt ist natürlich ein großer Unterschied.
Genau, der zweite Teil der Antwort ist, wie ich vorher schon angedeutet habe, das ist das Wissen aus der Medizin. Und Medizin ist ein ganz klassisches Beispiel, wo wir ganz kleine Tabletten zu einem extrem teuren Preis verkaufen. Lebensmittel funktionieren genau andersrum. Da wird extrem große Mengen für einen sehr, sehr geringen Preis verkauft. Und nur so setzt sich was im Supermarkt durch. Nur wenn es günstig ist, wird es gekauft. Und dieses Wissen, was eben aus der Medizin kommt, muss jetzt, und da stellen sich viele Firmen eben quer, da müssen diverse, zum Beispiel gibt es einen Wachstumsfaktor, der kostet 1 Gramm 2 Millionen Dollar.
Der ist Kälberserum, oder?
Das ist der Ersatz für das Kälberserum.
Ah, okay.
Genau. Das Kälberserum ist eine sehr brutale Art, wie ungeborenen Kälbern Blut entnommen wird, also was absolut nicht human und nicht im Sinne der eigentlichen Idee des neuen Fleisches ist. Und deswegen brauchst du dafür eine Alternative. Und dafür braucht es eben genauso einen Wachstumsfaktor. Und die synthetisch herzustellen, ist einfach noch eine große Herausforderung. Wie gesagt, 2 Millionen Dollar irgendwie für 2 Gramm. Also momentan wird grob gesagt, die Nährflüssigkeit, in dem das Fleisch wächst, kostet 1 Liter 300 Euro. Und damit, weil natürlich mehrere Liter von dieser Nährflüssigkeit benötigt werden, um 1 Gramm oder 1 Kilo Fleisch herzustellen, muss dieser Preis von 300 Euro auf wirklich 20 Cent runtergehen. Das ist eine extreme Preisreduktion, die da den Wissenschaftlern bevorsteht. Aber es gibt eine Studie dazu von Alice Specht, die hat für das Good Food Institute in Amerika das sich angeschaut und die meint, es ist möglich, das auf diese 20 Cent runterzubekommen. Es ist keine großen extreme Innovation, die dort passieren müssen. Es ist mit gängigen Mitteln möglich, wie auch ansonsten Preise in der Medizin für die Herstellung von gewissen Substanzen Preise korrigiert, Preise nach unten bekommen wurden. Also es gibt momentan einfach nicht die Nachfrage nach extrem großen Mengen von Nährflüssigkeit, weil es in medizinischen Fakultäten eben zu einem teuren Preis gekauft wird und sich da erstmal niemand beschwert auch.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es aber so ähnlich kompliziert zu bauen oder zu produzieren wie eigentlich Insulin, oder? Also es ist nicht viel komplizierter als
genau.
Andere Stoffe in der Medizin.
Genau, und da gibt es auch Beispiele, dass Insulin ja auch eigentlich mal tierisch hergestellt wurde, bis es dann irgendwann mal gesagt wird, hey, es geht auch synthetisch, und dann wurde es synthetisch gemacht. Also so ein bisschen, wenn es die Nachfrage woran nicht gibt, dann wird natürlich in dem Bereich nicht geforscht, dann wird auch nicht versucht, das günstiger zu machen. Und es sind auch so zwei Sachen. Einmal ist die Forschung, etwas überhaupt herauszufinden, und das zweite ist mehr so eine Ingenieurssache, gewisse Dinge günstiger zu machen, im großen Umfang herstellen zu können. Und das ist auch gerade, wo sich die jetzige Forschung befindet. Es ist schon einiges bekannt, und jetzt geht es wirklich ganz stark darum, das günstiger zu machen, dass es zu einem erschwinglichen Preis am Ende im Supermarkt landen kann.
Du hast gerade gesagt, 1 Liter kostet ungefähr 300 Euro. Wie viel Liter braucht man denn ungefähr zum Beispiel, um 1 Kilo Fleisch herzustellen?
Laut den Angaben von Mark Post sind es so um die 50 Liter, aber da wird natürlich auch versucht, dass die Menge reduziert wird, also dass das mehr oder weniger recycelt wird, dass die Nährstoffe da hinzugefügt werden können und so weiter. Also auch da wird versucht, natürlich den Bedarf an Nährflüssigkeit zu reduzieren. Aber wie sehr das funktionieren wird, ist natürlich auch offen. Also auf alle Fälle muss die Nährflüssigkeit günstiger werden.
Und jetzt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ist das wie eine riesige Badewanne, wo 50 Liter drin sind, und dann ist da so eine Ministruktur Fleisch, die irgendwie wächst, oder ist es 50 Liter, weil das ständig ausgetauscht werden muss, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das sind tatsächlich sehr große Bioreaktoren. Also vom Vorgehen her wird eine Mini-Fleischprobe von dem Rind entnommen, daraus werden die Zellen gewonnen und dann...
Von einem Lebenden oder von einem Toten oder von was vom Rind?
Die Idee ist von einem lebenden Rind, dass natürlich die Rinder weiterleben können, dass nicht geschlachtet werden muss. Der Burger 2013, den Mark Post hergestellt hat, da war es zu kompliziert, von einem lebenden Rind diese Stanzbiopsie durchzuführen, weil es ein Tierversuch ist, extrem kompliziert ist, eine Genehmigung zu bekommen. Und deswegen ist er damals in ein Bio-Schlachthaus gefahren und hat sich dort frisches Fleisch geholt, um damit dann weiterarbeiten zu können. Und von dieser kleinen, mini-kleinen Gewebeprobe sagt Mark Post, können dann bis zu 10.000 Kilo Fleisch hergestellt werden, was dann grob 200 Rinder benötigt, um die jetzige Nachfrage des globalen Rindfleisches zu decken. Also 200 Rinder anstelle den aber Millionen, die es jetzt zurzeit sind.
Und das heißt, diese Bioreaktoren sind dann so wie eine Art Brauereikessel. Oder ich habe eine Stelle hier rausgegriffen, wo du mal beschreibst, wie so eine künftige Fleischproduktion aussehen könnte. Ich lese das mal kurz vor. Stefan Hansen war früher Tierhalter von 60.000 Hühnern. Heute ist er Fleischbrauer. In der Halle stehen 12 runde Kessel, jeweils 2 nebeneinander. Hansen nennt sie Fleischkultivatoren. Kleinere Rohre in verschiedenen Farben kommen vom Vorraum aus der Wand und verlaufen an der Decke quer durch die Halle. In den rosa Rohren sind Aminosäuren, in den grünen Vitaminen und in den orangenen Glucose. Das heißt, ich muss mir das wie so eine Bierbrauerei vorstellen in etwa, oder?
Genau, also wenn man bei Wikipedia Bioreaktor eingibt, dann wird als Beispiel genannt eben Brauereien, aber auch wie Wein hergestellt wird. Also das sind große, große Kessel und dort vermehren sich die Zellen. Und deswegen ist auch so ein bisschen, wenn von Laborfleisch die Rede ist, eigentlich so ein kleines Missverständnis. Momentan wird daran in Laboren gearbeitet, weil es einfach Forschung ist, die dort stattfindet. Aber die eigentliche Produktion hat dann tatsächlich sehr viel mehr mit eben Brauereien oder vielleicht auch der Käseherstellung zu tun. Also weder Wein noch Bier oder Käse wachsen am Baum. Das sind Produkte, die wir Menschen geschaffen haben und ähnlich müssen wir uns dann eben auch das neue Fleisch vorstellen.
Jetzt hast du ja sehr viele Menschen getroffen, die alle daran forschen, daran arbeiten. Wann haben die dir denn gesagt, wann rechnen sie so ungefähr damit, wann das in den Handel kommt?
Also der Running Gag in der Industrie ist so ein bisschen, dass seit 5 Jahren gesagt wird, dass es in 3 bis 4 Jahren auf dem Markt ist. Die Ansage ist mehr oder weniger seit Jahren die gleiche. Wann es tatsächlich das Fleisch geben wird, ist nach wie vor eine große Frage. Was man, glaube ich, sagen kann, die ersten Produkte werden nicht, wie ich das Steak anfangs beschrieben hatte, reine Clean Meat Produkte sein, sondern es wird wahrscheinlich als erstes Hybridprodukte, Mischprodukte geben, wo Kulturfleisch verwendet wird, aber auch pflanzliches Fleisch. Also wo da in dem Fleischprodukt beides zum Einsatz kommt. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht tierische Fette eingesetzt werden, um den Geschmack ähnlicher zu machen als das Fleisch, was man eben vom Metzger kennt. Einfach weil der Preis am Anfang sehr teuer sein wird und in einer Hybridversion wird es dann wahrscheinlich erschwinglicher sein. Und das andere ist, was den Einstieg einfacher macht, es ist unwahrscheinlich, dass es als erstes in den Supermärkten zu kaufen geben wird, sondern dass es über Restaurants eingeführt wird und dann wahrscheinlich in einem Restaurant oder 2 erstmal vielleicht in den USA, vielleicht 1, 2 in Deutschland. Also es wird wieder ein sehr exklusives Produkt sein. So wie Fleisch es eigentlich früher mal war, wird Clean Meat auch wieder ein exklusives Produkt sein. Also es wird auch kein billiges Restaurant sein. Es wird wahrscheinlich ein sehr gutes Restaurant sein. Da werden sich die Startups natürlich die besten Restaurants aussuchen, um dann dort das Fleisch verkauft werden kann. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht einfach sein, eine Reservierung in dem Restaurant zu bekommen. Also es wird, glaube ich, so eine sehr exklusive Sache am Anfang. Einfach, weil die großen Mengen noch nicht hergestellt werden können. Und wenn es im Restaurant verkauft wird, sind sich die Startups auch sicher, dass das Beste aus dem Produkt rausgeholt wird. Wenn man zu Hause sowas anbrät, dann rennt es mal an oder dann ist es versalzen und schmeckt einfach nicht. Und dass sowas nicht passiert, ist Restaurant auch eine sehr gute Überlegung, glaube ich, für die Startups.
Hattest du selber denn irgendwie schon die Möglichkeit, das neue Fleisch zu probieren?
Leider nicht. Also ich habe natürlich versucht. Mark Post war damals an einem Zeitpunkt, wo er selber das gar nicht produziert hat, also wo er in der Forschung war, gar nicht in der Produktion. Aber es ist auch wirklich nicht einfach, daran zu kommen. Also es gibt immer wieder Verköstigungen, aber als ich auch mal so rumgefragt hat am Anfang meiner Recherchen, meinte auch jemand zu mir, ja, ich wünsche dir viel Glück damit, aber es sieht schlecht aus, dass du das probieren wirst. Also ich bin gespannt. Es ist nichts, was mich persönlich interessiert. Also für das Buch finde ich es spannend, das mal zu probieren. Aber ich lebe selber seit über 10 Jahren ohne Fleisch. Ich habe jetzt auch nicht das krasse Bedürfnis, das zu probieren. Das wäre eher so aus Neugier.
Aus Neugierde, ja. Aber du hast Hanni Rützler, glaube ich, getroffen, diese österreichische...
Genau, ja. Sie hat es probiert.
Und sie hat's. Und wie hat's ihr geschmeckt?
Sie meinte, dass es sehr heiß war, weil eben weniger Fett, mehr Wasser drin ist. Wasser eher Hitze hält. Und eben, dass es Fett so geschmacklich gestört hat. Aber dass es wie Fleisch schmeckt, ja.
Wird es überhaupt die Nachfrage danach geben? Gibt es schon Umfragen, wer überhaupt dieses künstliche Fleisch überhaupt essen wollen würde?
Also Hanni Rützler ist sehr optimistisch. Sie geht davon aus, dass sich das durchsetzt. Es gibt für Deutschland Zahlen, unterschiedliche Studien, die gehen grob immer von so 20% aus von Leuten, die Interesse an dem Produkt haben. Das klingt erstmal nicht viel, aber es zu berücksichtigen, ist ein absolut neues Produkt. Und wie ich schon meinte, in Restaurants wird es das wahrscheinlich am Anfang geben. Und da ist 20% eine extrem große Zielgruppe, die potenziell da in Frage kommt. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die einfach dafür sprechen, dass sich das durchsetzt. Ich war am Anfang auch eher skeptisch, so die Frage, okay, ist es wissenschaftlich, technisch möglich? möglich, das umzusetzen. Aber was, wenn einfach die Leute es nicht essen? Aber ich glaube eben, 20% ist sehr stabil. Umso vertrauter wir mit Produkten sind, desto eher sind wir bereit, es eben auch auszuprobieren. Also als das Smartphone auf den Markt gekommen ist, habe ich gedacht, ich brauche das nicht. Was ist das für ein Blödsinn? Ich habe doch ein gutes Telefon, da kann ich telefonieren, SMS schreiben. Und umso länger es gegeben hat, umso interessanter fand ich das. Und auch wenn ich mir spätestens gekauft habe, ich habe es mir irgendwann gekauft. Und ähnlich ist es eben bei anderen Dingen auch. Umso vertrauter wir mit etwas sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir am Ende das mal probieren. Und umso jünger die Leute sind, umso offener sind die, das Fleisch zu probieren. Eine Gesprächspartnerin für das Buch, Laura Gertenbach, die an dem ersten Startup in Deutschland zu Klimit arbeitet, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, indem sie meinte, die Greta Thunberg-Generation ist bereit dafür.
Warum? Es ist nicht nur die Greta Thunberg-Generation bereit dafür, sondern ganz offensichtlich auch viele Fleischfirmen, die da auch rein investieren. Was mich erst verwundert hat, weil man denkt ja erst so, es ist vielleicht die Konkurrenz von denen. Zum Beispiel Wiesenhof hat auch investiert, ich glaube, in ein israelisches
Korrekt, ein israelisches Startup Supermeat. Ja, es ist erstmal ein bisschen befremdlich, aber es macht auch total Sinn. Also das sind ja diejenigen, die die Vertriebsmärkte kennen, die wissen, wie man Fleisch vermarktet, wie man es unter die Leute bekommt. Und ähnlich wie bei pflanzlichen Produkten sind, da sind ja auch die Fleischfirmen daran. Da gibt es viele, die schimpfen darüber. Ich sehe es eher als Zeichen, dass es wirklich ernst genommen wird, das Thema. Also wenn die Fleischproduzenten da rein investieren, dann ist es nicht nur irgendein Hirngespinst von verrückten Wissenschaftlern oder von Aktivisten, die von der Welt ohne Schlachthäuser träumen, wozu ich mich wahrscheinlich zählen würde, sondern da ist wirklich was dahinter und dann sieht es danach aus, dass es vielversprechend ist.
Das heißt, du siehst keinen Widerspruch darin, dass Wiesenhof, was ja bei vielen Verbrauchern als nicht sehr tierschutznah gilt, dieser Konzern, jetzt ausgerechnet in solche Methoden investiert.
Ich komme ja aus dem Tierschutz und mein Verständnis ist, man muss der Gegenseite auch immer die Chance geben, sich zu verändern. Ich kann nicht sagen, ihr seid schlecht und ihr werdet immer schlecht sein. Und gerade diese vegetarischen, veganen Alternativen, aber auch Kulturfleisch, ist, glaube ich, diese Gelegenheit, dass sich diese Firmen ändern. Und es ist ja auch genau die große Herausforderung. Es ist ja nicht, dass die Landwirte, die jetzt Tiere halten, alle ihre Jobs verlieren sollen, sondern da muss es eine Lösung für geben. Die Schlachtkonzerne, die Fleischkonzerne müssen eben meiner Meinung nach dafür eine Option bekommen, in der Zukunft dort eine Rolle zu spielen.
Bislang sollen die Zellen noch von lebenden Kühen dann entnommen werden oder von lebenden Schweinen. Und was ich auch so eine eindrucksvolle Szene in deinem Buch fand, war, wie du beschreibst, es gibt so ein Video von dem Huhn Ian, das da noch durch die Gegend läuft, während sein Fleisch verzehrt wird sozusagen. Und zwar wurden da die Zellen aus einer Feder gewonnen. Also lässt sich grundsätzlich sozusagen aus jedem Teil des Körpers oder des Tieres diese Zellen gewinnen?
Ja, also da bin ich ein bisschen überfragt, weil ich eben kein Wissenschaftler in dem Bereich bin. Mark Post meinte, das sei lächerlich, was die machen, weil es einfach sehr ungeschickt ist, über die Zellen aus einer Feder Fleisch herzustellen. Also er meinte, da gibt es bessere Wege. Es ist möglich, aber es ist eben ungeschickt. Es war, und so hat er es eher eingeschätzt, was auch, glaube ich, stimmen kann, dass es eher so ein Marketing-Ding ist. Was ist unschuldiger als die Feder, die ein Huhn auf der Wiese verloren hat? Und dann läuft das Huhn über die Wiese, während Fleisch gegessen wird.
Jetzt ist ja auch ein Thema, in der Vergangenheit haben wir immer Tiere benutzt, weil es keine Alternative gab. Also den Ackergaul oder die Pferde zum Transport oder Walöl, um Lampen zu entzünden oder die Brieftaube. Und das ist alles passé, aber am Fleisch haben wir sehr lange festgehalten. Warum glaubst du, hat sich jetzt, also hat es von Churchill bis jetzt so lange gedauert, bis sich da was getan hat?
Ja, tatsächlich ist es eine technische Frage. Die Erfindung vom Automobil hat natürlich alles auf den Kopf gestellt und in dem Bereich ist einfach wenig passiert und es ist jetzt gerade, dass da was passiert, dass einfach auch es möglich ist, in dem Bereich so viel zu machen. Zur Erfindung des Automobils war einfach die Medizin noch nicht so weit und dass wir jetzt an dem Punkt stehen und auch, dass einfach die Notwendigkeit mittlerweile gesehen wird. Also Mark Post ist, glaube ich, nach wie vor Fleisch, aber er ist einfach der Meinung, es ist total unsinnig, so Fleisch herzustellen und das hat einfach auch ein bisschen gedauert, also ein bisschen eine technische, aber auch so eine moralische Entwicklung. Die Massentierhaltung ist ja auch erst entstanden, das war ja auch ein langer Weg, um diese riesigen Massen herzustellen an Fleisch und daraus ist ja auch erst die Gegenbewegung entstanden. Also ich glaube, dass man das schon auch so erklären kann, dass die Kritik erst an Fleischproduktion gewachsen ist.
Du schreibst in deinem Buch, dass die Energieumwandlung beim Rindfleisch bei 7:1 war es, glaube ich, liegt. Das heißt, es wäre, als ob wir zum Kühlschrank gehen und da 8 Teller rausnehmen, aber nur den letzten Essen und alles andere landet sozusagen im Müll.
Genau, es ist extrem absurd, wie energieineffizient Fleisch ist und genau darin besteht ja eben auch das große Potenzial von Clean Meat und auch von Kulturfleisch, das effizienter zu gestalten und dort eine bessere Energieumwandlung hinzubekommen.
Was ist denn in Zukunft noch denkbar? Wird es zum Beispiel auch künstlich hergestellte Milch oder Eier geben?
Ja, es gibt Startups, die zum Beispiel im Bereich Milch arbeiten, die auch überraschend viel Geld bekommen haben, weil zum Beispiel in Europa, auch in den USA, sieht man eine extrem hohe Nachfrage an pflanzlichen Milchalternativen und das, glaube ich, bestärkt auch so ein bisschen die Investoren, dass in dem Bereich was passiert. Allerdings nicht so viele Startups für Clean Milk als für Clean Meat. Das Spannende, wenn es die künstliche Milch dann gibt, ist, dass dann auch Käse so hergestellt werden kann. Und ja, ich glaube, mit Ei ist es, glaube ich, eine ähnliche Sache. Da geht es ja auch eher darum, diese gewissen Eigenschaften, die ein Ei mit sich bringt. Und da passiert auch auf der pflanzlichen Ebene schon sehr viel. Deswegen weiß ich gar nicht, wie hoch da die Notwendigkeit ist. Es ist ja, Ei ist häufig ein Emulgator, wofür es wichtig ist beim Kochen, beim Backen. Und ob so ein Frühstücksei irgendwann auch anders hergestellt werden kann, warum nicht? Aber es gibt allgemein sehr lustige Ideen, was man da alles machen kann. Es gab ein Gerücht von irgendwie einem Mammutfleisch, was es wieder mal geben kann. Ich glaube, das sind einfach lustige Gedanken, die man sich jetzt macht. Und die eigentliche relevante Fragestellung ist eher so, wie können wir Massentierhaltung obsolet machen? Und dass das so die große Frage ist, die beantwortet werden sollte.
Jetzt ist Deutschland ja sehr bekannt als Land des billigen Fleisches. Also für ein Huhn bekommt zum Beispiel ein Mastbetrieb heute, ich glaube, 90 Cent ungefähr pro Kilo. Das heißt, bei einem Schlachtgewicht von 1,5 Kilogramm sind es nicht mal 1,50 Euro für ein Huhn. Ausgerechnet Deutschland ist aber auch ein Land, woraus sehr viele Investoren kommen, die dann wiederum in die Startups, die vor allem in Israel sitzen und in den USA investieren. Wie passt das zusammen?
Also es ist vor allem PHW, der als Player dort fungiert. Ich glaube, es passt eben genau über diesen Effizienzgedanken zusammen. Wir können uns Massentierhaltung, glaube ich, nur durch Effizienzsteigerung erklären. Deswegen muss man extrem viele Tiere halten, damit man irgendwie Gewinn bringt, da wirtschaften kann. Was auch für die Tierhalter einfach ein extremes Problem ist. Und deswegen gibt es ja auch sehr wenig Tierhaltung, sehr wenig Arbeitsplätze in der Tierhaltung überhaupt noch. Und genauso wie dieser Effizienzgedanke die Massentierhaltung vorangetrieben hat, denke ich, dass eben auch der Effizienzgedanke, so wie Churchill das formuliert hat, die Idee von Clean Meat voranzutreiben. Also es ist einfach unsinnig, ein ganzes Tier zu züchten, wenn es eigentlich nur um die Hühnerbrust im Eigentlichen geht so. Und ich denke, dass da einfach das irgendwie sehr kompatibel ist, die, so absurd das klingt, die Massentierhaltung und Clean Meat. Und das ist was, was man aber meiner Meinung nach nutzen sollte. Also man sollte das eben als wirklich was Positives sehen, dass da die Fleischfirmen investieren. Man sollte sehen, dass es ernst genommen wird, die Idee, und dass da wirklich sehr viel möglich ist in dem Bereich.
Und hast du eine Erklärung dafür, warum jetzt ausgerechnet in Israel zum Beispiel so viele Startups für Clean Meat sitzen?
Israel gilt als die Startup-Nation so ein bisschen. Da gibt es Bücher, Artikel, warum da so viel passiert. Ich glaube, der Staat ist da sehr, dass er Startups fördert und uns ist sehr, sehr wach. Und dann gibt es eine zweite Entwicklung, nämlich, dass die drei Startups, die ich besucht habe in Israel, mittlerweile gibt es, glaube ich, noch ein, zwei andere, dass die mehr oder weniger so aus demselben Personenkreis heraus entstanden sind. Also die Leute, die dort aktiv geworden sind, waren überzeugte Tierrechtler, die eigentlich auf der Straße Tierrechtsaktivismus gemacht haben, aufgeklärt haben über Massentierhaltung, über das Leid in Schlachthäusern und die sich dann überlegt haben, vielleicht gibt es da einen effizienteren oder einen besseren Weg und dann sind sie über Clean Meat gestolpert, über die Idee, Fleisch anders herzustellen und haben dann eben nicht mehr Flyer auf der Straße verteilt, sondern sind wieder in die Universität gegangen, haben studiert und haben sich das Wissen angeeignet und haben dann dort sehr, sehr viel in Bewegung gesetzt. Ähnlich wie bei Willem van Eelen eigentlich so eine Geschichte, dass es gar nicht so viele Menschen braucht, um was in Bewegung zu setzen. Also dort waren das wirklich eine Handvoll Leute und jetzt gibt es dort drei Startups, die wirklich sehr ernst zu nehmen sind, was die globale Konkurrenz anbelangt. Supermeat mit einem, wie ich schon vorher erwähnt, direkten Kontakt über Wiesenhof nach Deutschland und wo wirklich sehr viel Interessantes passiert, aber eben auch von der Wissenschaft, das erste Steak, was dort präsentiert wurde. Zwar sehr klein, aber es ist ein Steak.
Was heißt sehr klein?
Kreditkartengroß würde ich es beschreiben und auch nicht viel dicker. Und dass es dicker wird, ist auch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, sehr komplex. Trotzdem, so ein Steakstreifen ist schon wirklich beachtlich.
Und in Deutschland, wie viele Startups gibt es da inzwischen zu Clean Meat?
Es gibt meines Wissens zwei Startups, entstehen ja immer recht schnell. Und auch muss man unterscheiden bei einem Startup, wo steht das Startup? Ich glaube, in Deutschland stehen die noch sehr weit am Anfang. So die erste Phase von einem Startup, da haben die nicht mehr als eine PowerPoint-Präsentation, gehen halt so ein bisschen auf Investorensuche. Und dann als nächstes haben sie Investoren, sie versuchen, einen Prototyp herzustellen. Und das eine Startup eben aus Deutschland von Laura Gertenbach, Innocent Meat, möchte jetzt als nächsten Schritt den Prototyp herstellen und ist quasi, so wie ich es verstanden habe, immer noch so ein bisschen auf Suche nach Geldern. Die möchten jetzt ins Labor und jetzt loslegen. Also Deutschland hinkt da hinterher, was tatsächlich die Forschung anbelangt. Aber wie gesagt, es gibt Investitionen aus Deutschland von PHW Wiesenhof.
Noch eine persönliche Frage an dich zum Schluss. Was liest du, wenn du nicht gerade schreibst, was liest du persönlich für Bücher? Was liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Ich habe tatsächlich, während ich geschrieben habe, nur wenig gelesen, was eigentlich nicht gut ist. Ich glaube, man soll sehr viel lesen, wenn man schreibt. Was mich sehr geprägt hat, sind die Bücher von Rebecca Solnit. Gerade auf Englisch Call Them by Their True Names sind Essays zu aktueller amerikanischer Politik. Rebecca Solnit ist hauptsächlich bekannt durch den Essay When Men Explain Things to Me, wo der Begriff Mansplaining heraus entstanden ist. Wenn Männer mir die Welt erklären, heißt das Buch im Deutschen. Und sie hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, Hope in the Dark, wo es darum geht, eben gerade in so extremen Situationen wie jetzt mit Klimawandel, wo einfach alles eigentlich schlechte Nachrichten sind, trotzdem optimistisch zu sein. Und trotzdem, und sie unterscheidet so ein bisschen, sie sagt nicht, es geht nicht Optimismus oder Pessimismus, sie sagt, Hoffnung steht dazwischen, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Deswegen kann sehr viel passieren und so ist eigentlich, so sehe ich auch ein bisschen die Welt. Es ist ungewiss, was passiert und wir können eigentlich das Beste hoffen.
Auf neues Fleisch zum Beispiel. Hendrik Hassel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Zuhören bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Heute bei mir zu Gast war Hendrik Hassel, Autor des Buches Neues Fleisch. Er hofft, dass die Massentierhaltung bald obsolet wird durch das neue Fleisch. Wir haben von ihm erfahren, warum künstliches Fleisch noch so teuer ist, warum deutsche Fleischkonzerne aber trotzdem daran glauben und viel Geld darin investieren und auch, wie der Vater des Clean Meat überhaupt auf die Idee gekommen ist. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an penguin@randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Ich bin jetzt schon gespannt auf die nächste Folge, denn dann ist hier die Romanautorin Annette Wieners zu Gast. Meine Kollegin Andrea Lindner wird mit ihr über ihren neuen Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße« sprechen. Es geht darin um eine Enkelin, die nach dem Tod ihres Großvaters in dessen Keller Gold findet und plötzlich feststellt, dass es in der Familiengeschichte erschreckende Lücken gibt. Welche historischen Hintergründe hat der Roman und wie viel eigene Familiengeschichte der Autorin steckt dahinter? Das werden wir in der nächsten Folge des Podcasts erfahren. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin. Thank you.